Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole. Stopp!
Hi, das ist eine neue Folge von Stadt, Land, Was? Dem Podcast, bei dem Nicole und ich uns gegenseitig mit der Stadt-Land-Fluss-Methode Buchstaben auslosen und im Gegenzug spannende Geschichten zu den unterschiedlichsten Orten der Welt erzählen. Und wie ich schon gesagt habe, bin ich nicht alleine. Hi Nicole!
Hallo!
Wir waren mit unserem kleinen Podcast schon am Aconcagua, einem Berg in Südamerika. Wir waren auch schon auf Oak Island in Nordamerika. Und in der vergangenen Woche waren wir dann wieder in Südamerika beim Buchstaben F wie Fortlandia. Fasst doch gerne mal zusammen, was unsere Zuhörenden dort gehört haben.
Ihr habt natürlich alle die Folge gehört, wenn nicht, dann holt es noch nach. Und es ist eine Geschichte, in der es um ein sehr großes männliches Ego geht, das die Welt oder zumindest einen Teil der Welt etwas umkrempeln wollte und sich dabei nicht besonders geschickt angestellt hat.
Genau, dieses männliche Ego war Henry Ford.
Das kann man ruhig dazu sagen.
Und am Ende dieser Folge hast du mir den Buchstaben D ausgelost und du darfst natürlich erstmal raten, um welchen Ort mit dem Buchstaben D es sich denn handeln könnte.
Ich rate, dass es um Dortmund geht.
Nein.
Um Dänemark.
Auch nicht.
Dann um die Donau.
Und das ist auch nicht richtig. Und weil es mir so viel Spaß macht, wenn du rätst, und ich hoffe, dass du am Raten auch ein bisschen Spaß hast, habe ich dir ein kleines Bilderrätsel nochmal mitgebracht, wo du quasi noch einen Versuch hast. Ich zeige dir drei Logos, die einen Hinweis auf die Stadt geben. Und du darfst in deinem Dokument tatsächlich die ersten drei Logos dir einmal anschauen. Vielleicht beschreibst du aber trotzdem jedes einzelne einmal.
Also Logo 1 ist irgendwie so ein Reifen, der Flügel hat.
Ja.
Und in der Mitte des Reifens, aber ich weiß nicht, ob Reifen immer so aussehen oder ob das hier so ist, sieht es so ein bisschen aus wie so ein Pentagramm oder so. Aber vielleicht ist es auch einfach Zufall. Mhm. Auf jeden Fall sieht das so sehr nach so einer Motorräder-Gang aus irgendwie.
Ja.
Logo 2. Ah, General Motors. Okay, dann rate ich das.
Schau ruhig noch das dritte Logo an.
Und Logo 3 ist 8 Mile,
ja.
Der Film, ich glaube von und aber auf jeden Fall über Eminem, den Rapper, den wir alle kennen. Und dementsprechend erzählst du mir heute eine Geschichte aus Detroit.
So ist es, denn ich habe mich ein bisschen von dir inspirieren lassen, denn tatsächlich ist ja Henry Ford, der Protagonist deiner letzten Folge, in Detroit eine ganz große Nummer geworden. Er hat ja dort seine Henry Ford Company gegründet, die zunächst ja sogar Detroit Automobile Company hieß.
Ach, siehst du mal.
Und später dann ja auch ein großer Konkurrent von einem anderen sehr bekannten Autokonzern aus Detroit werden sollte, General Motors. Aber es ist eben nicht nur die Stadt von Henry Ford und General Motors, es ist auch die Stadt der Detroit Red Wings, dem weltberühmten Eishockey-Team, dessen Logo sich hinter Logo 1 verbirgt.
Ach, Eishockey soll das sein?
Das ist schon ein Autoreifen, kommt ja aus Detroit.
Ja, okay.
Aber es ist das Logo, also ein wirklich weltberühmtes Logo des weltberühmten Eishockey-Teams. Es ist aber eben, wie du sagst, auch die Stadt von General Motors und die Stadt, in der sich die 8 Mile Road befindet. Und wie du richtig gesagt hast, ist es auch die namensgebende Straße für das Biopic von Eminem. Und am Ende sind es tatsächlich diese 3 bis 4 Dinge, für die die Stadt Detroit bekannt ist. Die Red Wings, um es noch einmal kurz anzureißen, sind wirklich das bekannteste und erfolgreichste Eishockey-Team Nordamerikas. Sie gehören zu den Original Six Teams der NHL, haben 11-mal den Stanley Cup, also die nordamerikanische Eishockeymeisterschaft, gewonnen. Zuletzt allerdings im Jahr 2008.
Das ist schon ganz schön lange her.
Nur sagen. Aber so oft wie sie hat niemand gewonnen. Die Firma General Motors steht eben stellvertretend für die starke Autoindustrie in Detroit. Nicht ohne Grund trägt die Stadt den Spitznamen Motown, ein Kofferwort aus Motor and Town. Und General Motors wurde 1908 in Detroit gegründet. Der Konzern vereinte über die Jahre zahlreiche bekannte Marken. Im Vordergrund steht da die Marke Chevrolet. Früher, vor der Pleite im Jahr 2008, gehörte zum Imperium beispielsweise auch die Marke Opel, die dann aber abgegeben wurde. Und dann ist da ja auch noch die 8 Mile Road. Die ist nicht nur namensgebend für das Biopic, sondern eben auch tatsächlich diese Straße. Sie trennt die eigentliche Stadt Detroit im Süden von den Vororten im Norden. Besonders ist das, weil die Stadt zu mehr als 80% aus Schwarzen besteht. Im ganzen Bundesstaat Michigan sind es sonst 14,2% schwarze Bevölkerung. In den gesamten USA 12,6%. Warum wir das so genau wissen? Die Race wird in den USA bei den Volkszählungen tatsächlich erhoben. Und in den Vororten übrigens sind es 80% weiße Bevölkerung. Und sie haben auch eine andere Vorwahl. Und ich weiß, du hast ja dieses Jahr erst 8 Mile gerewatcht. Welche Vorwahl haben sie denn in Detroit?
Oh, das kommt bestimmt in irgendeinem Song vor. Das
kommt ganz oft vor.
Weiß ich leider nicht.
313.
Okay. Ja, es klingelt da leider auch nicht.
Klingelt leider nicht. Also es kommt, das ist die Vorwahl der Stadt. Und da steckt auch eine ganze Menge Identifikation dahinter, um sich eben von der 810 im Norden in den Vororten abzugrenzen.
Ah.
Und ich spanne dich jetzt noch mal ein kleines bisschen auf die Folter, denn zu einem dieser drei Themenkomplexe, die ich jetzt einmal in aller Kürze vorgestellt habe, werde ich dir heute eine Geschichte erzählen. Du kannst ja schon mal überlegen, um welchen der drei es sich handelt, während ich so ein paar Facts zu Detroit droppe.
Okay.
Detroit liegt am südostlichen Rand von Michigan am Detroit River. Die Stadt hat rund 640.000 Einwohner und eigentlich wurde die Stadt einstmals im Jahr 1701 von Franzosen angelegt unter dem schönen Namen Ville Detroit. Zu Deutsch bedeutet das die Stadt an der Meerenge. Und als die Stadt aber rund 60 Jahre später an die Briten fiel, strich man das Ville und ließ nur noch das Detroit, was Meerenge bedeutet, sprach es aber natürlich völlig anders aus, nämlich Detroit. Also das ist eigentlich so aus dem Französischen entlehnt.
Das ist schon krass, ne? Und ich meine, Ville Detroit. Ville Detroit klingt ja auch, also halt so wie alles auf Französisch, so richtig edel und da weht dann irgendwie so eine feine Brise und so. Und wenn man halt heute an Detroit denkt, ist es, glaube ich, das komplette Gegenteil.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also vor allem allein schon Detroit und Detroit klingt unterschiedlich. Es wird 1:1 gleich geschrieben, außer dass das D vor einem Apostroph steht im Französischen.
Okay. Mhm.
So, und jetzt kommst du. Zu welchem Thema erzähle ich dir denn heute etwas?
Also ich glaube, du wirst mir nicht zu dem Film 8 Mile erzählen oder zu Eminem, weil ja, die Geschichte ist ja schon erzählt. Also man kann bestimmt noch mehr Geschichten über Eminem erzählen, aber also würde mich sehr überraschen, wenn du mir jetzt einfach nochmal den Film quasi nacherzählst. Aber vielleicht hast du noch ein paar Insider-Infos. General Motors könnte ich mir natürlich schon vorstellen, dass du dazu irgendeine pikante Story hast. Wäre natürlich witzig, weil ich erst letzte Woche die Geschichte von Henry Ford, zumindest einen Teil seiner Geschichte, erzählt habe. Dementsprechend würde ich fast eher vermuten, dass es heute um die Eishockeymannschaft geht.
Jein, also nein. Einfach klar nein. Es geht um den Bereich General Motors.
Okay.
Und um welchen Bereich von General Motors, das erkennst du, wenn du zum ersten richtigen Foto, das andere waren ja nur Logos, wenn du zum ersten richtigen Foto runterscrollst. Was siehst du?
Ich sehe eine Straßenbahn.
Und verwirrt dich das, oder?
Ja, schon ein bisschen, weil ich dachte, es geht jetzt um Autos. Und eine Straßenbahn ist kein Auto. Eine Straßenbahn ist quasi für manche Leute der Feind eines Autos. Für Leute, die glauben, Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln würde ihnen ihre Autobahn wegnehmen.
Das hast du, finde ich, gut zusammengefasst. Und dementsprechend erzähle ich dir doch einfach mal, was du auf dem Bild siehst und worum es in dieser Folge geht. Denn das, was du da siehst, das ist die Q-Line, eine im Jahr 2017 in Detroit eröffnete Straßenbahnlinie. Sie ist 5,3 Kilometer lang, hat 12 Haltestellen und fährt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 48 km/h in der Hauptverkehrszeit in einem 15-Minuten-Takt. Und es ist die einzige Straßenbahnlinie in der Stadt und zudem völlig kostenlos. Und wieso es dazu kommen konnte oder gekommen ist und was General Motors damit zu tun hat, dass 2017 die einzige aktuell fahrende Straßenbahnlinie in Detroit erst ins Leben gerufen wurde, darum geht es in der heutigen Geschichte.
Okay, also es klingt schon auf mehreren Ebenen abgefahren. Also zum einen, dass es überhaupt nur eine einzige Straßenbahn in Detroit gibt, was ja echt, du hast ja vorhin gesagt, irgendwie über 700.000 Einwohner.
Über 600.000, ja.
Ja, oder so. Ist dann ja irgendwie doppelt so groß wie Bielefeld. Und selbst in Bielefeld gibt es 4 Linien und das ist schon viel zu wenig. Und wow, also das ist wirklich sehr, sehr wenig und dann, dass die dann auch nur 12 Haltestellen anfährt, was ja irgendwie auch, also 5 Kilometer, ich meine, gut, ne, das ist schon irgendwie eine Strecke, aber das kann man irgendwie auch fast schon laufen.
Mhm.
Und dann auch noch, dass sie kostenlos ist und dass General Motors sich aber dafür eingesetzt hat, so wie ich das jetzt verstanden habe.
Nee, General Motors hat damit zu tun, dass die Situation so ist, wie
sie
ist. Ach
so, okay. Na gut, dann erzähl mal die Geschichte.
Ich bin gespannt, wie du sie findest und natürlich auch, wie ihr Zuhörenden sie findet. Ihr könnt erstmal alle unsere Fotos, die ich Nicole heute zeige, auf Instagram sehen. Und ihr könnt uns dort natürlich auch schreiben, was ihr eben zu dieser Folge so zu sagen habt. Ne? Also wenn ihr da eine Anmerkung habt, immer gerne her damit. Wir setzen uns damit sehr gern auseinander. Und damit ihr jetzt überhaupt was habt, worauf ihr reagieren könnt, reisen wir jetzt erstmal in die USA des späten 19. Jahrhunderts. Die Mobilität nimmt in dieser Zeit immer mehr zu. Die Menschen wollen oder müssen immer schneller, immer öfter irgendwo sein. Zeit wird immer mehr zu Geld. Und zwischen den Städten in den riesigen USA entstehen immer mehr Eisenbahnverbindungen, aber auch innerstädtisch will man eben einfach schneller vorankommen. Zunächst geschieht das Ganze mit Kutschen. So auch im Detroit des 19. Jahrhunderts. Die werden zunächst von Pferden gezogen und sie kommen zunächst auf dem teils unebenen Boden nicht sonderlich gut voran. Und um das zu ändern, verlegte man vielerorts Schienen in diesen Boden. Auf diesen war der Reibungswiderstand deutlich geringer und so konnten die Pferde deutlich mehr Passagiere befördern, weil eben der Reibungswiderstand geringer war. Und wie das damals aussah, kann ich tatsächlich nur dir zeigen, unseren Zuhörenden leider nicht. Den kann ich immerhin einen Link zur Verfügung stellen, da die Detroit News mir ein bisschen zu viel Geld für dieses sehr alte Foto haben wollten und dementsprechend zeige ich einfach einen Link zu deren Archiv. Du kannst dir aber mal das Foto anschauen und mir mal beschreiben, was du darauf siehst.
Also es ist eben der Zeit angemessen ein sehr altes Foto, ein Schwarz-Weiß-Foto, wo man zwei Pferde sieht, die hinter sich tatsächlich so einen super alten Straßenbahnwagen ziehen. Also es ist halt wirklich keine Kutsche oder so, sondern so ein Straßenbahnwagen, wie man den ja auch aus zum Beispiel aus historischen Fotos von Berlin irgendwie immer kennt. Und der steht eben auch auf Schienen. Da ist dann vorne so ein Typ, der dann so eine Kurbel in der Hand hält. Was, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie sowas wie ein Lenkrad ist oder so. Und neben ihm noch ein anderer, der auch sehr wichtig aussieht, wie so ein Schaffner oder so. Und drin sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reihen, wo dann Herren mit Mänteln und Hüten sitzen, die da recht grimmig rausgucken. Ja, und bei den Pferden, das eine hat irgendwie so eine Glocke und da ist so ein Pfeil dran. Hast du den da reingesetzt?
Den Pfeil habe tatsächlich nicht ich reingesetzt, der war da schon drauf. Ich finde es aber gut, dass er da ist, weil er tatsächlich was ganz Wichtiges zeigt. Denn diese Glocke, die die Pferde hatten, waren, damit Fußgänger dieses halbwegs neue Verkehrsmittel, was ja auch schneller unterwegs war, als man es kannte, nicht übersehen und überhören. Ah. Und wenn du dich dran erinnerst, was Straßenbahnen heutzutage in Städten machen, wo sie unterwegs sind. Die klingeln auch immer noch. Und ich finde es spannend, dass du sagst, dass die Pferde dort einen Straßenbahnwagen ziehen. Weil das ist natürlich dein Blick aus der Zukunft. Denn die Pferde ziehen dort eine öffentliche Personennahverkehrskutsche, die damals in der Regel rund 4,8 Meter lang war, mit Öllaternen beleuchtet und mit Stroh auf dem Boden ausgelegt war, damit die Leute nicht an den Füßen frierten. Und erst später wurden eben diese ÖPNV-Kutschen, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, elektrifiziert.
Ja, okay. Ja, genau, weil die haben nämlich auch keine Fensterscheiben. Also es gibt Fenster, aber die sind ja offen, wie man sehen kann. Mhm. Also ist wahrscheinlich schon recht zügig da drin.
Ja, das auf jeden Fall. Aber an den Füßen frieren sie nicht, da liegt ja dann das Stroh. Zur Umstellung auf die elektrifizierten Bahnen kam es, weil sich die Pferdebahnen einer immer größeren Nachfrage erfreuten. Die Züge wurden länger und dafür brauchte es dann doch auch mehr Pferde. Da können Schienen noch so wenig Reibung haben. Zwei Pferde können jetzt nicht so 3, 4 aneinander gehängte Waggons ziehen. Und deshalb wurden die Pferde unwirtschaftlich und man tauschte sie aus. Und da ich natürlich weiß, wie wichtig die Tierschicksale sind, habe ich versucht herauszufinden, wie es den Pferden denn während ihrer Zeit als lebendige Trammotoren ergangen ist und auch danach. Allerdings ist darüber recht wenig überliefert. Wohl auch, weil es damals kein sonderlich großes Verständnis für die Problematik von Tierausbeutung gegeben hatte. Noch weniger als heute wohlgemerkt, wo Pferde komisch laufen lassen immer noch eine gefeierte olympische Disziplin ist.
Ja, und ja auch Zirkusreiten, glaube ich, auch immer noch gemacht wird.
Auch das wird wahrscheinlich immer noch gemacht, ne? Aber ich lehne mich mal ein bisschen weit aus dem Fenster und sage, früher war das Verständnis dafür noch weniger.
Würde ich jetzt auch vermuten, ja.
Fernab von diesem Diskurs wurde dann im Jahr 1892 die erste elektrifizierte Straßenbahn in Detroit eingeweiht. Übrigens mit dem Klingeln der Glocke, die auch damals dann, wie gesagt, schon in der Straßenbahn vorrätig war. Und wie die Straßenbahn in Detroit seinerzeit aussah, darfst du dir auf dem nächsten Foto anschauen und auch all unsere Zuhörenden jetzt endlich wieder direkt auf Instagram.
Oder TikTok oder WhatsApp.
Oder TikTok oder WhatsApp, korrekt.
Genau, jetzt haben wir wieder ein koloriertes Foto, aber es sieht auf jeden Fall auch nachträglich koloriert aus. Und da sehen wir eine sehr breite Straße, wo dann tatsächlich drei, und jetzt sage ich mal Straßenbahnwagen fahren, ohne Pferde vorne dran. Ansonsten sehen sie wahrscheinlich genauso aus, wobei sie sind, glaube ich, ein bisschen länger, da haben mehr Leute drin Platz. Und sie sind eben halt nach oben hin verkabelt, so wie wir das ja auch heute noch sehr oft so haben in der Form. Ja, und die sind knallgelb.
Genau, scheint eine beliebte Farbe zu sein, ist in Berlin ja auch so. Das sind tatsächlich die Detroiter Straßenbahnen, die dann eben zu dem Zeitpunkt, das Foto ist 1908 aufgenommen, schon seit 16 Jahren in Detroit unterwegs waren. Und sie waren sehr beliebt, wie auch in vielen anderen Städten. Los Angeles beispielsweise hatte rund 2000 Kilometer Straßenbahngleise. Laut einer Statistik wurden im Jahr 1920 rund 90% aller Wege in den gesamten USA mit Schienenverkehrsmitteln, also Eisenbahn oder eben Straßenbahn, zurückgelegt. Wirklich lange dauerte die Hochphase der Straßenbahn in Detroit dann aber nicht mehr an, denn schon in den 1930er Jahren wurde sie immer mehr verdrängt. Von wem wohl?
Von den Autos,
ja,
das beziehungsweise den Autoherstellern.
Ja, erstmal von den Autos an sich, denn die gewannen immer mehr an Bedeutung. Im öffentlichen Personennahverkehr übernahmen bald Busse und die Straßenbahn wurde immer weiter verdrängt, bis in Detroit die letzte im Jahr 1956 stillgelegt wurde.
Das ist so krass, ne?
Und vor allem passierte das Ganze nicht nur in Detroit, sondern auch in anderen Städten wie Oakland, Los Angeles, St. Louis, Salt Lake City, New York City oder Philadelphia. Überall dort verschwanden die Straßenbahnen nach und nach aus dem Stadtbild und das war kein Zufall. Grund dafür war nämlich die General Motors Streetcar Conspiracy oder, wie das Ganze in Deutschland genannt wird, der große amerikanische Straßenbahnskandal. Was macht der Name mit dir?
Finde ich interessant, weil es ja auf Englisch, also Conspiracy heißt ja auch eigentlich Verschwörung.
Mhm.
Und also die deutsche Übersetzung liefert das dann ja auch gar nicht mit. Also ein Skandal ist ja was anderes als eine Verschwörung. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf die Geschichte, die du erzählen wirst und ob es dann halt wirklich eine Verschwörung ist oder was es damit auf sich hat.
Das erzähle ich dir jetzt nämlich auch. Wir befinden uns inzwischen also im 20. Jahrhundert, genauer gesagt in den 20er Jahren. Goldene 20er, wie man hierzulande sagt. In dieser Zeit wurde ein gewisser Alfred Pritchard Sloan Jr. CEO beim Detroiter Automobilhersteller General Motors. Und natürlich habe ich dir auch von dem ein Foto mitgebracht.
Eieiei, der sieht aber geschafft aus.
Ja, tatsächlich. Ich habe geguckt, was es noch so für Fotos gibt, aber entweder sieht er genauso aus wie Henry Ford oder so geschafft.
Ja, also er sieht auf jeden Fall jetzt auf dem Foto schon etwas älter aus als Henry Ford auf dem Foto, was ich dir vor 2 Wochen gezeigt habe. Was, glaube ich, aber auch daran liegt, dass mein Foto sehr viel Weichmacher hatte.
Ja.
Und dieses Foto sieht halt eher wie ein Schnappschuss aus dem Leben aus. Es ist auch schwarz-weiß. Es ist quasi so eine Porträtaufnahme vom lieben Alfred. Und der sieht wirklich sehr geschafft aus. Er guckt auch nicht in die Kamera, der guckt da irgendwie so ein bisschen ins Nichts, in die Leere, hält sich den Kopf, als würde er gerade über irgendetwas verzweifeln. Seine Krawatte ist auch aus dem Jackett rausgerutscht. Das Jackett ist auch schon so ein bisschen zerknittert. Also der hat gerade eine harte Zeit, würde ich sagen.
Genau, er hatte nämlich wirklich eine harte Zeit, als er da sein Amt angetreten hat. Denn General Motors befindet sich in den 1920er Jahren in einer Krise. Der Automarkt schien nämlich seinerzeit komplett gesättigt zu sein. Alle, die ein Auto brauchen könnten, eine Anschaffung stemmen konnten und diese auch für sinnvoll erachteten, verfügten zu dieser Zeit bereits über ein Auto. Und es war Alfred Pritchard Sloan Jr., der mit einigen geschickten und einigen betrügerischen Maßnahmen dafür sorgte, General Motors und die gesamte US-amerikanische Automobilbranche wieder in Schwung zu bringen. In der vergangenen Folge hattest du ja erwähnt, dass Henry Ford sowas erfunden hat, oder diese Fließbandarbeit erfunden hat, die ja auch heute noch Anwendung findet. Und auch Sloan Jr. hatte Ideen, die man heute noch kennt. Fangen wir dafür vielleicht mal bei den geschickten Maßnahmen an. die sich Sloan Jr. ausgedacht hatte. General Motors hatte nämlich damals schon mehrere Marken unter einem Konzerndach geführt. Und Sloan schuf innerhalb dieser Marken eine Hierarchie, in der man unten einsteigen konnte und, wenn man selbst den finanziellen Aufstieg geschafft hatte, das auch jeweils durch neue Autos ausdrücken konnte, bis man irgendwann beim Cadillac angekommen ist.
Also heißt das, man hat dann, wenn man bei denen gearbeitet hat?
Nee, das heißt, wenn man sich jetzt als Arbeiter in irgendeiner Fabrik, wahrscheinlich dann tatsächlich auch selbst dort, ne, weil viele andere Arbeitgeber gab es ja in Detroit nicht, aber angenommen, man ist so ein normaler Arbeiter und ist am Beginn des amerikanischen Traums, ja, und dann kauft man sich, ich sag's jetzt mal auf VW umgemünzt, weil ich mich tatsächlich bei General Motors nicht so auskenne, man kauft sich ein Polo. Und wenn man dann aber aufsteigt, dann kann man sich ein Golf kaufen. Und wenn man dann noch ein Kind dazu bekommt und nochmal finanziell aufgestiegen ist, dann holt man, und Entschuldigung, ich habe keine Ahnung, einen Touran. Und irgendwann ist man bei so einem riesigen Schiff angelangt oder vielleicht sogar bei einem Audi, der ja auch irgendwie zur VW-Familie gehört, und kann dann immer so gesellschaftlich aufsteigen und das mit seinem Auto ausdrücken.
Und er hat quasi so diese Idee dafür geliefert.
Genau.
Okay.
Cleverer Typ. Eine andere clevere Marketing-Idee, die auf Sloan zurückgeht, ist die der geplanten Obsoleszenz.
Was heißt das denn?
Also, ich hatte dich jetzt gefragt, was du mit dem Namen anfangen kannst. In Deutschland versteht man darunter meistens die klassische Sollbruchstelle. Also, dass ein Produkt nach einigen Jahren kaputt und deutlich schlechter benutzbar ist und der Hersteller das forciert oder zumindest billigend in Kauf nimmt, um dann halt eben ein neues Produkt zu verkaufen. Diese Sollbruchstelle, von der man immer so sprichwörtlich redet, ist nur eine ziemlich extreme Form der geplanten Obsoleszenz. Es gibt auch noch andere Strategien, die unter diesen Oberbegriff fallen, wie beispielsweise regelmäßig neue Produkte auf den Markt zu bringen, die entweder modischer aussehen und wirken oder aber sogar vielleicht immer eine kleine technische Neuerung haben, wie jetzt beispielsweise sämtliche Smartphone-Hersteller, die dann ihre Kamera dann nochmal ein bisschen aufdrehen oder so.
Und das hat der Typ uns eingebrockt.
Also vielen Dank.
Ja.
Es ist aber eben dann nicht die Spitze auf der Torte. Nee, wie heißt das?
Die Kirsche auf der Torte oder die Spitze des Eisbergs?
Dass du mir mal da helfen kannst. Vielen Dank auf jeden Fall. Denn als einzige eindeutig betrügerische Strategie galt da nämlich die große Straßenbahnverschwörung, wie ich sie jetzt auf Deutsch auch nenne. General Motors tat sich dafür mit einigen anderen Unternehmen zusammen, darunter den beiden Ölkonzernen Standard Oil of California und Phillips Petroleum, dem Truckhersteller Mack, der Federal Engineering Corporation sowie dem Reifenriesen Firestone Tire. Das ist ja eine Mischung aus der Hölle, wenn man so möchte. Und zu Firestone Tire möchte ich noch eine kleine Sache sagen, denn die braucht natürlich für sich selbst auch eine ganze Menge Kautschuk, um die Reifen herzustellen. Das bezogen sie aber von einer eigens in Liberia ins Leben gerufenen Plantage. Und die warf auch reichlich Kautschuk ab. Sie warf sogar so viel Kautschuk ab, dass die Arbeitsbedingungen dort so schlecht waren, dass sich Firestone Tire den Vorwurf gefallen lassen musste, dort Kinderarbeit zu fördern und auch andere Menschenrechtsverletzungen. Firestone Tire hat das natürlich abgestritten. Ja, vielleicht ist das irgendwann mal eine eigene Folge wert.
Ja. Ich kann mir aber vorstellen, ohne es jetzt belegen zu können, dass Henry Ford, hätte er davon gewusst, da vielleicht dann auch vorher hingegangen wäre, bevor er nach Brasilien gegangen wäre. Weil ich glaube, Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen, Menschenrechtsverletzungen vielleicht schon, da hat er ja schon irgendwie so gewisse Standards gehabt, aber ich glaube, gegen Kinderarbeit hätte er jetzt auch nichts gehabt.
Nee, wahrscheinlich nicht. Kommen wir zurück in die USA. Dort soll Sloan mit seinen Verbündeten versucht haben, die Straßenbahn aus den Städten zu bekommen. Das Ziel dahinter war logisch. Ohne elektrisch betriebene Straßenbahn würden die Menschen entweder auf Busse umsteigen oder sich sogar ein eigenes Auto zulegen. Und in jedem Fall würden General Motors und seine Partner davon profitieren. Ihr Vorgehen hatte mehrere Schritte und der Ursprung begann schon eigentlich bei dem Beginn von Sloans Amtszeit bei General Motors. Denn der hatte eigens eine Abteilung ins Leben gerufen, um die Mobilitätswende hin zum Auto in die Tat umzusetzen. General Motors war auch daran interessiert, das Busgeschäft zu stärken, da die Firma bereits seit Jahren am Überlandbusunternehmen Greyhound beteiligt war und zufälligerweise natürlich auch alleiniger Buslieferant für das Unternehmen war. Und ab 36 machte dann die unheilige Allianz aus General Motors, Standard Oil of California, Phillips Petroleum, Federal Engineering Corporation, Mack und Firestone Tire dann Nägel mit Köpfen. Sie pumpten viel Geld in das kleine, bisher völlig unscheinbare Busunternehmen National City Lines, das ich in der Folge nur noch NCL nennen werde, und strukturierte es zu einer Holding um. Weißt du, was eine Holding ist?
So eine, also auf Deutsch würde man, glaube ich, Gesellschaft sagen, oder?
Ja, so eine Dachgesellschaft am Ende, die halt mehrere Unternehmen so einkauft irgendwie und dann. Und in den kommenden Jahren kaufte die NCL mit dem Geld, das General Motors und Co. reinpumpten, zahlreiche Verkehrsunternehmen in mehreren US-amerikanischen Städten auf. Bis 1947 besaß oder kontrollierte die NCL insgesamt 46 Öffi-Systeme in 45 Städten.
Das ist halt so krass, ne? Weil, also ich kann mir richtig vorstellen, wie die das so verkauft haben als irgendwie, ne, halt wirklich Verkehrswende und wir stärken ja auch den Busverkehr und außerdem hier Individualverkehr und mehr Freiheit und bla bla bla. Und in Wirklichkeit haben sie halt einfach das ja eigentlich anscheinend gut funktionierende öffentliche Nahverkehrssystem mit den Bahnen halt komplett zerstört. Und eigentlich, also hätte es damals schon Klimakleber gegeben, dann hätten die alle da an ihre Schienen kleben müssen.
Auf jeden Fall. Absolut. Man muss tatsächlich einschränkend sagen, dass aufgrund der Wirtschaftskrise in den 20ern und Anfang der 30er Jahre einige der Öffi-Systeme tatsächlich marode waren und Investitionen bedurften.
Aber da hätte ja der liebe Albert nicht dran verdient.
Genau, genau. Also eben deshalb mussten aber einige dieser Unternehmen, längst nicht alle 46, aber einige dieser Unternehmen waren auch so runter, dass sie Investitionen brauchten und dann gesagt haben, okay, dann verkaufen wir, wenn wir keine Investitionen bekommen. So. Aber längst nicht alle. Viele dieser Systeme haben auch gut funktioniert, zum Beispiel in Los Angeles. Aber auch bei den Unternehmen, die gut liefen, wusste die Gruppe um General Motors eben, den Druck hochzuhalten. Zunächst führten sie Busse parallel zu den Straßenbahnen ein, was die Zahl der Passagiere eben weiter verringerte. Und die neuen Busse fuhren natürlich mit Reifen von Firestone, den Bussen von Greyhound, dem Benzin von Standard Oil und Philips. Also haben da einige schmutzige Hände, andere schmutzige Hände gewaschen. Zudem kaufte sich General Motors bei der Winton Engine Company ein, die die Bahn mit leistungsfähigen Elektromotoren ausgestattet hatte. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als General Motors die Mehrheit hatte. Die stellten nämlich die Produktion von Elektro- auf Dieselmotoren um. Und ja, da gab es keine Elektromotoren mehr für die Straßenbahn.
Ja, herzlichen Dank auch.
Ja, ich glaube, falls unser Verkehrsminister Volker Wissing zu unseren Zuhörenden hören sollte, breitet sich ihm gerade ein wohliges, kribbelndes Gefühl in der Magengegend aus.
Hoffentlich hört er das nicht.
Und jedenfalls war das auch noch nicht alles, denn General Motors kaufte dann auch noch lokale Stromerzeuger an und erhöhte dann einfach die Preise für den Strom, den ja auch die Straßenbahnen nutzten. Und das fraß die Gewinnmargen vieler Straßenbahngesellschaften dann endgültig auf.
Ja, jetzt verstehe ich auch, warum man da von Verschwörung spricht.
Ne? Also jetzt wird es langsam relativ deutlich. So verschwanden dann 1956 die Straßenbahnen aus Detroit vollkommen und 1963 dann auch aus Los Angeles, wo einst 2000 Kilometer Streckennetz waren. Und dazu, zu Los Angeles, darfst du und dürft ihr euch jetzt auch ein trauriges Foto ansehen.
Oh, das sieht aus wie aus so einem apokalyptischen Disney-Film. Weißt du, so ich glaube, der war von Pixar. Wie hieß der nochmal mit diesem orangenen? Der Lorax?
Der Lorax.
Genau, der, wo es ja auch um so Klimawandel,
Sauerstoffmangel
und wie am Ende die Welt dann ist durch halt Kapitalisten, die so eine Krise für sich zu nutzen wussten. Ja, aber genauso sieht es aus. Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Es ist eine Schrotthalde, Müllhalde, wo ganz viele ausrangierte Straßenbahnwagen aufeinander gestapelt sind und dann noch irgendwelche Einzelteile sich davor türmen. Ja, der Friedhof der Straßenbahn.
Mhm. Und ich zeige dieses Bild im vollen Bewusstsein, dass der ein oder andere Zweifler mir darauf etwas schreiben könnte, aber ich kläre das natürlich hier alles auf. Denn was du hier siehst, sind die Wagen der Pacific Electric Railway. Einer von zwei Straßenbahnunternehmen in Los Angeles und tatsächlich die Straßenbahngesellschaft in Los Angeles, die nicht von der NCL aufgekauft wurde. Genauso wenig wie die Detroit Railway Company. Die wurde auch nie von der NCL aufgekauft. Und daher gibt es nämlich einige, die behaupten, dass Straßenbahnen in Los Angeles und Detroit überhaupt keine Opfer des Straßenbahnskandals gewesen sein können. Da muss ich sagen, das halte ich für groben Unfug. Denn in Los Angeles gab es seinerzeit zwei Straßenbahnunternehmen. Die rote Pacific Electric Railway, die wir hier sehen, und die gelbe Los Angeles Railway. Die wurde nämlich sehr wohl von der NCL aufgekauft und als deren Hälfte des Netzes plötzlich wegbrach, war die rote Linie ja natürlich auch nicht mehr so hilfreich für alle Beteiligten. Und genauso wie bei der roten Linie als auch in Detroit griffen ja diese ganzen anderen Maßnahmen, die General Motors und die Komplizenunternehmen ins Leben gerufen haben.
Finde ich jetzt auch sehr logisch, dass halt, ja, dann halt quasi alle Straßenbahnunternehmen davon betroffen sind.
Ja, und es waren ja auch nicht nur diese unternehmerischen Entscheidungen, sondern es gab in den 40er Jahren auch politische Entscheidungen. Zum Beispiel wurden einige Linien in Detroit in den 40er Jahren eingestellt, um an dieser Stelle die Straße zu verbreitern, damit die Autos, von denen es ja aufgrund verschiedener Entwicklungen in den Jahren zuvor mehr gab, dann auch mehr Platz hatten und auch mehr Leute vielleicht Anreiz hatten, mit dem Auto zu kommen, weil man mit dem Auto dann ja schneller vorankam. Es waren also mehrere unternehmerische und politische Entscheidungen, die wenig zufällig, aber gleichzeitig dazu geführt haben, dass ein schienenbasierter Nahverkehr aus nahezu allen US-Großstädten verschwunden war. Dabei war ja eigentlich das reibungsarme, schienenbasierte System auch von Vorteil, weil man mit weniger Kraft mehr Menschen bewegen konnte. Aber diese Mobilitätswende passierte, weil die Entwicklung ganz gezielt von General Motors und den Komplizen vorangetrieben wurde. Und auch deshalb sind die USA, wie du es gesagt hast, heute so ein Autoland. Und nachdem du jetzt diese Geschichte gehört hast, hast du vom Straßenbahnskandal schon mal gehört?
Nee.
Gar nicht?
Nee.
Ich auch nicht. Und das ist krass, weil zumindest in einem Kinoklassiker, in einem echten Kinoklassiker, schon mal darauf angespielt wurde. Und zwar sagt dir der Film Falsches Spiel mit Roger Rabbit etwas?
Nee.
Das ist ein Mischfilm aus dem Jahr 1988, in dem Schauspieler mit Toons, also Zeichentrickfiguren, in Los Angeles lebten. In diesem Film kauft eine obskure Firma die Anteile am örtlichen Straßenbahnbetreiber und Grundstücke des Zeichentrickstudios auf, um das alles platt zu machen, um dort eine riesige Autobahn zu errichten.
Ach krass.
Und in dem Film konnte das verhindert werden, in der Realität aber nicht. Und deshalb komme ich natürlich wieder in die Gegenwart, in der viele Städte, aus der damals die Straßenbahn verschwunden war, noch heute ohne Straßenbahn dastehen. Nichts in Detroit, da haben wir ja anfangs gesehen, gibt es seit 2017 wieder eine Straßenbahn. Allerdings gab es 60 Jahre keine. Die Q-Line an sich sah ja eigentlich gemütlich aus, oder?
Ja, schon.
Also eigentlich wie die Straßenbahn auch hier.
Ja, also halt schon aber auch recht modern, würde ich sagen.
Mhm. Ja, okay.
Schauen wir das Bild mal nochmal an.
Mhm. In Berlin fahren ja auch noch relativ alte Züge teilweise, aber auch schon auch relativ neue, muss man sagen.
Ja, also ja, sie sieht schon recht standardmäßig moderner ist, aber auf jeden Fall moderner als einige, die in Berlin fahren.
Würdest du mit der gern mal fahren?
Steht jetzt nicht auf meiner Top 10 der Dinge, die ich im Leben gerne nochmal tun würde, aber wenn ich jetzt in Detroit wäre und es sich anbieten würde, würde ich durchaus mit ihr fahren, ja.
Genau, also ich würde es schon irgendwie auf meine Top 97 der Bucketlist setzen wollen, einfach weil wir nicht wissen können, wie lange wir das noch können.
Das stimmt.
Denn die Q-Line steht wieder in der Kritik.
Ah.
Es gibt natürlich auf der einen Seite nachvollziehbare Kritik, wie etwa, dass sie nur 5,3 Kilometer lang ist. Das ist dir eingangs auch schon aufgefallen und dadurch einfach nicht viele Menschen erreicht. Da kann man aber auch wieder sagen, irgendwo muss eine Linie anfangen und wo, wenn nicht im absoluten Stadtzentrum, und da steht sie auch. Zudem wird kritisiert, dass die Fahrgastzahlen sich nicht von dem Corona-Loch erholt haben, als damals die Mobilität zurückging, weil eben viele Menschen nicht mehr unterwegs waren, beziehungsweise auch ihre Jobs verloren haben. Man muss aber auch sagen, dass die Zahlen sich vielleicht nicht erholt haben, weil die Straßenbahn an sich nicht wirklich attraktiv ist, denn sie teilt sich eine Spur mit den Autos und steht dadurch natürlich auch mit den Autos im Stau. Und wir kennen das. Wir haben eine Linie hier in Berlin, die M10. Die hat über, würde ich mal sagen, 2/3 der Strecke freies, also Gleisbett nur für sich allein. Und 1/3 teilt sich das auch mit Autos. Und sie ist nie pünktlich, weil sie auf dieser Strecke immer 10 Minuten verliert.
Ja. Und ich finde auch eine Bahn, die halt nur alle 15 Minuten fährt. Also klar, wenn man keine andere Option hat, dann ist das schon gut. Aber für eine Großstadt ist das halt echt kacke. Vor allem, wenn sie dann halt immer auch noch zu spät kommt. Ne? Dann kannst du dich halt nicht wirklich drauf verlassen. Und es ist halt auch schon wieder so ein Henne-Ei-Problem, dass die Leute halt dann den öffentlichen Nahverkehr nicht nutzen, weil er nicht gut ausgebaut wird. Und er wird dann nicht weiter ausgebaut, weil die Leute es nicht nutzen.
Genau. Das ist ja auch noch ein sehr subventionierter Nahverkehr. Mhm. Also der kostet ja wirklich nichts. Auch uns TouristInnen würde er nichts kosten.
Okay.
Und das wird natürlich auch kritisiert. Ich habe wirklich breit geschaut. Ich bin dann irgendwann in dem Blog eines neoliberalen Bloggers gelandet, der behauptet hat, dass die Q-Line mitverantwortlich für die wirtschaftlichen Probleme der Stadt sei. Und seine Idee ist, man sollte die Q-Line sofort einmotten und die Stadt lieber marktfreundlicher machen, um sie attraktiver für Investoren und Unternehmer zu machen. Und ja, vielleicht kaufen die irgendwann noch die Q-Line auf und stellen sie dann ein.
Keine Ahnung. Es ist halt vermutlich gar nicht so unrealistisch. Amerika oder also die USA sind ja auch einfach noch mal ein bisschen kapitalistischer als vielleicht Deutschland, wobei Deutschland da ja jetzt auch sehr hinterher ist. Und ja, in den USA ist es ja auch so, dass halt alles, was irgendwie auch nur den Hauch von Sozialpolitik besitzt, direkt als Kommunismus verteufelt wird. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass so ein Konzept da einfach schlecht funktioniert.
Ja, ich glaube allein schon, dass das im Amerikanischen ja Public Transport heißt und da das Wort Public vorkommt, da rollen sich einige schon die Fußnägel hoch, befürchte ich.
Wahrscheinlich.
Die Straßenbahnverschwörer rund um General Motors wurden aber sogar vom obersten Gericht in den USA für ihr Treiben verurteilt.
Oh, krass.
Allerdings nicht besonders schwer und nur wegen der Verschwörung zugunsten des gesteigerten Absatzes von Bussen, Reifen und Co. Um die Straßenbahn, die dann überall eingemottet wurde, ging es nicht, auch weil das Gericht ihnen nicht nachweisen konnte, dass sie tatsächlich damit zu tun hatten. Und die Strafen waren auch eher ein bisschen Pipifax, wie wir in der Fachsprache sagen. Die Unternehmen General Motors, Firestone und Standard Oil mussten je eine Strafe von $5,000 und ein angeklagter Manager als Einzelstrafe eine Strafe von $1 zahlen.
Wow.
Also das war, ich habe das jetzt nicht in den Inflationsrechner geschmissen, weil das jetzt nicht die riesigen Unterschiede machen wird. Es ist halt eher eine symbolische Strafe. So.
Total. Also ich kann mir auch vorstellen, dass halt so ein Fall von Korruption auch wirklich schwer nachzuweisen ist, wo halt zum einen so viele Unternehmen zusammengearbeitet haben und wo das ja auch so schrittweise ging. Ne? Das war jetzt ja nicht irgendwie so eine Aktion, die sie gemacht haben, sondern wir drehen hier ein bisschen, wir drehen da ein bisschen und da noch ein bisschen. Das funktioniert dann auch alles so mit sich zusammen und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das in der Justiz dann wirklich schwierig ist, das dann auf das eine Motiv irgendwie zurückzuführen. Und man kann natürlich auch argumentieren, naja, das ist einfach wirtschaftliches Denken, was sie da gemacht haben. Aber ja, im großen Bild sieht man dann ja doch sehr deutlich, was da verfolgt wurde und auch was geklappt hat.
Ja, man kann sagen, zum obersten Gericht zumindest, sie haben es versucht.
Ja.
Sie haben ihr Möglichstes getan und diese Verschwörung zumindest versucht, angemessen zu bestrafen. Und weil ich es auch gelesen habe, ich habe ja schon gesagt, ich war zwischendurch bei einem neoliberalen Blogger gewesen, ich war bei der FAZ gewesen, ich habe sehr breit gelesen, weil es nämlich auch heute noch Stimmen gibt, die nicht von einer Verschwörung sprechen oder von einem Skandal, sondern von einer Verschwörungstheorie. Die Trumps, sagen sie, wären ohnehin verschwunden aus dem Stadtbild und da will ich zwei Dinge zu sagen. Zum Ersten, was bedeutet ohnehin? Wenn General Motors gar nicht eingegriffen hätte oder wenn es ein Naturgesetz gegeben hätte, das besagt hätte, dass Autos auf die Straßen müssen. Also da hat ja jemand eingegriffen. Ne? Es ist ja nicht irgendwie ein Naturgesetz, dass Autos besser sind als Straßenbahnen, sondern es gab eine politische und wirtschaftliche Entscheidung dazu, Autos und Individualverkehr zu fördern, obwohl die Straßenbahnen einfach unfassbar beliebt und unfassbar praktisch gewesen sind. Und dann frage ich mich, was ist ohnehin? Ist es ohnehin, wenn man einfach die Preise beim Strom erhöht? Ist es ohnehin, wenn man eine Fabrik, die Elektromotoren herstellt, auf Dieselmotoren umstellt? Das ist nicht ohnehin. Das ist einfach kein Naturgesetz. So. Und zweitens, weil ich natürlich kein weirder Verschwörungstheoretiker bin, habe ich natürlich genau geschaut, wie plausibel ist die Geschichte, die ich hier und heute erzähle. Und wer hält es noch für möglich? Und ich habe wirklich breit geschaut. Ich habe hier heute kein Cherrypicking gemacht. Das könnt ihr gerne nachprüfen. Ihr werdet es auch in den Quellen sehen, dass ich mich sogar auf einen Text aus der turbokapitalistischen Autofahrerzeitung Welt beziehe, in dem auch nicht allzu sehr an der Wirkung der General Motors Verschwörer auf die Zerschlagung der Straßenbahngesetze gezweifelt wird. Und ich finde, wenn man selbst so quasi in so einer Autofahrerzeitung jetzt nicht komplett daran zweifelt, ist das schon ein guter Hinweis, einfach, dass diese Verschwörung gegeben hat.
Du hast es auf jeden Fall auch sehr schlüssig erklärt. Also ja, ich bin überzeugt.
Sehr gut. Wie ist dein Verhältnis nach dieser Folge zum Thema Straßenbahn?
Ich finde Straßenbahn nach wie vor super. Ich würde mir wünschen, dass die viel mehr subventioniert werden, dass da viel mehr Geld auf der ganzen Welt in Straßenbahnen gesteckt werden, um eben öffentlichen Nahverkehr auszubauen, um den auch für alle Menschen nutzbar zu machen, um dann im Großen und Ganzen auch weniger Autos auf den Straßen zu haben.
So könnte es gehen, ne?
Das wäre schön, ja, Herr Wissing.
Wenn das mal jemand dem Verkehrsminister nur sagen würde. Ja. Ich finde das auch gut und ich bin auch froh, dass wir ja, das kann ich ja sagen, dass wir im Ostteil der Stadt Berlin wohnen, wo es eben Straßenbahnen gibt. Denn ich habe ja gerade relativ viel über die USA gesprochen, wo es ja eine große Verschwörung gegeben hat, um die Straßenbahnen aus den Städten zu bekommen. Man muss aber auch sagen, dass in relativ vielen westdeutschen Städten die Straßenbahn auch einfach abgebaut wurde, um Platz für Autos zu schaffen. Da muss man ja gar nicht so weit gehen, nämlich nur einmal über die ehemalige Mauer. Denn im Westen Berlins gibt es seit den 60er Jahren keine Straßenbahn mehr. In Hamburg wurden die Gleise rausgerissen. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie es in anderen Städten ist. München gibt es noch eine Straßenbahn, soweit ich weiß, oder wieder. In Essen und Bielefeld, wo du ja mal gewohnt hast, gibt es Straßenbahnen.
Genau, das sind dann immer so Mixe zwischen U- und S-Bahn sozusagen. Also die fahren, ich glaube, das trifft nicht auf alle Linien zu, aber viele fahren sowohl unterirdisch als auch auf der Straße.
Genau, ich habe das nachgeschaut. Das sind keine echten U-Bahnen, weil U-Bahnen per Definition gar nicht das U für Untergrund stehend, sondern für unabhängig. Sie müssen ein unabhängiges Verkehrssystem haben, was sich nie eine Kreuzung beispielsweise mit Autofahrern teilt.
Okay.
Ne? Mhm. Und das ist in Bielefeld und Essen ja nicht der Fall, soweit ich weiß. Da gibt es Kreuzungen, da stehen die Bahnen und warten dann, bis die Autos durchfahren, beziehungsweise die Autos müssen warten, bis die Bahn durchfährt.
Ja, ich glaube, so ist das, ja.
Ne? Also ich erinnere mich in Bielefeld an eine Stelle, wo das so ist, und ich erinnere mich in Essen auch an eine Stelle, wo das so ist.
Mhm.
Und genau, dementsprechend gibt es das aber in den Städten, und das ist ja gut, weil es einfach hilft. Und das wird auch ausgebaut. In Bielefeld wird beispielsweise noch eine Tram ausgebaut, das weiß ich. In Berlin wird gerade relativ viel Tram ausgebaut, vielleicht sogar durch den Görlitzer Park in ein paar Jahren.
Ja, und Tramfahren und Straßenbahnfahren ist auch einfach viel angenehmer als Busfahren.
Ja, total. Also gerade wenn sie sich eben auf Gleisen bewegt, die sich nicht die Straße teilen.
Ja.
Ich finde, das war ein schönes Plädoyer für die Straßenbahn.
Finde ich auch.
Ich würde sagen, fahrt alle mal eine Runde Straßenbahn bis in 2 Wochen. Und in diesen 2 Wochen wird Nicole eine weitere spannende, hoffentlich spannende Folge für uns recherchieren. Und zwar zu dem Buchstaben, den wir ihr jetzt gleich mit der üblichen Stadt-Land-Fluss-Methode auslosen.
Los geht's.
A.
Stopp.
P.
P. Wie Paula. Hatten wir noch gar nicht, oder?
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Na dann, nehme ich den.
Ja, bleibt ja auch nicht viel anderes übrig. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ihr schreibt uns bis dahin, wie ihr die Folge fandet, wohin eure letzte Straßenbahnfahrt ging. Und natürlich, wie euch die Fotos vielleicht zu dieser Folge gefallen haben. Und deshalb sage ich, macht's gut.
Bis in 2 Wochen.